Willkommen beim Jägerstammtisch, dem Podcast für alle, die die Leidenschaft zur Jagd teilen. Hier sprechen wir über Tradition und Moderne, Reviergeschichten, Wildmanagement, Ausrüstung und Ethik. Ganz egal, ob erfahrener Weidmann oder neugieriger Jungjäger, am Jägerstammtisch ist jeder willkommen. Setzt euch zu uns ans Feuer, schnappt euch ein kühles Getränk und lasst uns gemeinsam über das sprechen, was uns verbindet, die Jagd. Los geht's, Weidmanns Heil.
Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Jägerstammtisch. Heute mit Sinja, mit Jochen und mit mir, Marcel. Ich jage übrigens schon seit 6 Jahren. Wow, schon ist es ja auch nicht, aber ich habe sehr spät damit angefangen. Dafür mache ich aber ungefähr alles, was man jagdlich machen kann, nämlich Falknern, Hundearbeit und Blasen tue ich auch noch. Und bin eigentlich fast nur noch draußen zu Hause. Und unsere Themen sind heute Erntejagd und Schalldämpfer. Und was Erntejagd angeht, sind hier relativ viel unterwegs aktuell. Sinja, stell dich doch mal vor und dann steigen wir so langsam in das Thema ein. Und Jochen stellt sich dann vor, wenn er dran ist.
Ja, Weidmanns Heil und Moin, ich bin Sinja. Ich bin 29 Jahre alt, bin seit Ende Februar Jungjägerin und wie du schon sagtest, in den letzten Wochen sehr aktiv bei der Erntejagd gewesen. Ich selbst bin in dem Rhein-Niederwild hier in Schleswig-Holstein unterwegs, deswegen ist die Erntejagd immer was sehr Spannendes für uns, weil da ja auch sich gerne mal das Schwarzwild drin versteckt. Dadurch, dass wir auch wirklich viel Schaden in den Flächen hatten, waren wir immer ja, sehr aufgeregt, was da auf uns zukommt und sind doch jedes Mal leer nach Hause gegangen. Es waren wenig bis keine Schweine in den Schlägen. Aber trotzdem nimmt es ja nicht das Spannende an dieser ganzen Geschichte, wenn man die ganze Zeit gespannt auf den Häckslerfahrer schaut, gehen die Rundumleuchten an, hört man ein Hupen, was kommt vielleicht in der nächsten Reihe raus. Ich glaube, das meiste am Anblick hatte ich tatsächlich gestern Nachmittag. Da kamen, glaube ich, 6 Rehe so 10 Meter vor mir rausgewechselt. Die waren natürlich nicht frei. Wir konzentrieren uns da wirklich auf das Schwarz und auf das Raubwild. Ich habe in den letzten Wochen trotzdem immerhin ein Stück Schwarzwild gesehen. Wir konnten es aber nicht erlegen, weil es einfach hochflüchtig unterwegs war und ein Schuss da anzutragen nicht funktioniert hätte.
Jochen, wie stehst du denn zu Erntejagden?
Ich habe noch keine Erntejagd mitgemacht. Moin erstmal. Hallo in die Runde.
Moin.
Und, Ich habe noch keine Erntejagd mitgemacht als Jäger. Ich war auf der landwirtschaftlichen Seite in meinem vorherigen Leben und kenne es nur quasi, wenn Jäger anrücken und Ernte stattfindet.
Fandst du das gut oder fandst du das nicht so gut?
Ja, es steht und fällt so ein bisschen mit der Mannschaft, ne, mit den Jägern. Da, wo ich mit unterwegs war, die Jungs kannte ich alle. Ich wusste, dass die im Zweifel immer den Finger gerade lassen. Ist aber ein mulmiges Gefühl, wenn das Feld umstellt ist mit Waffen und man selbst in der Mitte unterwegs ist.
Aber da wir dich ja noch kennenlernen wollten, wie lange jagst denn du schon, dass du noch nie bei einer Erntejagd dabei warst?
11 Jahre oder fast 12 Jahre jetzt.
Krass.
Mhm. Warst du denn schon mal dabei?
Ich auf einer Erntejagd? Ja, ich war tatsächlich schon mal auf einer Erntejagd, aber ich halte da nicht so viel von. Total schlimm, ich weiß. Ich bin da mehr so der Typ, der sagt, lass uns mal so irgendwie die nächsten 13 Pferdenwechsel absetzen, um einfach das ganze Thema Gefährdung von anderen Personen sozusagen daraus zu nehmen.
Ja, das ist natürlich auch immer heiß diskutiert. Man hat da ja auch wirklich auf vieles zu achten und wie Jochen schon sagte, ich glaube schon auch, dass es gerade für die Landwirte und für die Lohnunternehmer ein mulmiges Gefühl ist. Ich kann zumindest von meinen Mitjägern behaupten, dass wir da wirklich hohe Ansprüche an die Sicherheit haben. Also mit auf dem Boden stehen oder so, das gibt es bei uns gar nicht, darf man ja auch nicht. Ich habe jetzt erst von einem Fall gelesen, wo einem Jäger dort auch der Jagdschein weggenommen wurde dafür, weil er sich nicht an die UVV gehalten hat. Aber ja, also ich kann den Aspekt von der Gefährdung und diesem Gefährlichen auch sehr gut verstehen, aber es hat schon auch seinen Charme, dort zu stehen und das alles zu beobachten.
Ich finde auch, Entschuldigung, ich wollte nicht
so sagen. Ja, alles gut.
Ich finde auch, das hat natürlich ein hohes Potenzial, gerade für Jäger, die noch kein eigenes Revier haben, dass die mit sowas an die Jagd kommen, weil du brauchst natürlich die Schlagkraft sozusagen, ne? Du musst es gut abstellen können und du kannst dann natürlich tolle Jagdmomente und Erfahrungen sammeln.
Ich
Aber
bin
das
mir
mit der
gar nicht.
Gefährdung ist natürlich so eine Geschichte, klar.
Ich wollte gerade sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob du so viele Leute dafür brauchst, weil eigentlich ist da ja weniger mehr.
Es kommt
Je
auf die
mehr
Größe des
Leute du da an
Schlags an,
diese.
ne?
Ja, gut, aber selbst wenn du jetzt in Mecklenburg-Vorpommern dann so ein 2000, ach, keine Ahnung, also ja, 2000 Hektar ist ein bisschen groß, aber 200 Hektar Maisschlag stehst, dann sind wir da tatsächlich auch nur mit 5 oder 6 Jägern und stehen da. Du kannst da zwar nicht alles abstellen, aber du bist dann weit genug auseinander, dass du da keine Gefährdungsbereiche hast. Allerdings hast du ja immer noch Gefährdungsbereiche für die Leute, die dann sozusagen häckseln. Das bedeutet also, wenn du sowas machst, kannst du eigentlich nur an der Maiskante stehen und dich vom Mais wegdrehen, beziehungsweise deinen Stand vom Mais weggedreht da stehen haben und das war's. Also meiner Ansicht nach,
Ja.
weil das alles andere ist
Ja, oder
schwierig.
wenn du selber sagst, du stellst die Fernwechsel ab, dann bist du ja schon groß verteilt. Dann ist ja auch gut, wenn du mehr Leute hast. Also auf jeden
Ja,
Fall,
dann.
wenn du das so machst, kannst du auf jeden Fall viele Jungjäger damit einbeziehen. Vor allem ist dann die Situation für die natürlich auch ruhig. Das ist eine super, super Herangehensweise, ne? Für Leute, die so die ersten zarten Versuche im jachtlichen Leben machen, finde ich schon.
Ja, vor allem kommt das Wild ja auch deutlich langsamer da vorbei, als wenn
Absolut.
das jetzt gerade vom Häcksler aus dem Mais gesprungen
Ja,
ist.
ganz genau, ja.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja. Viel, viel, viel umstrittenes Thema, finde ich. Also unsere Na Nachbarn hier, also ich habe ja hier so ein bisschen Landwirtschaft drumherum, unsere Nachbarn konnten aus ihrem Maisschlag tatsächlich 2 Frischlinge strecken, aber die haben auch sehr weit ab vom Maisschlag selbst tatsächlich gestanden.
Ja, es ist halt immer eine Frage, wie man es aufzieht, und wie man es macht. Aber ich finde schon auch alleine um des Anblicks willen, ist es einfach eine sehr coole Geschichte. Wir waren letztes Jahr zu Gast zur Erntejagd eingeladen. Mein Partner hat ja schon etwas länger seinen Jagdschein, der hat mich freundlicherweise mitgenommen. Und zu sehen, wie da dann aus so einem 2 Hektar Maisschlag 3 Rothirsche rausspazieren, das ist schon ziemlich cool einfach. Und dann genießt man den Anblick auch, ne?
Ja, klar. Aber machen wir das nicht auch alles grundsätzlich fast? Also ich sitze auch gerne tatsächlich draußen und guck mir das an.
Ja, auf jeden
Ja,
Fall.
also
Klar.
das ist einer der Hauptgründe, warum ich jagen gehe. Ich bin im Wald, ich habe meine Ruhe und mein Telefon bleibt meistens, nicht immer. Okay, seltener im Auto, aber wenn ich so richtig meine Ruhe haben will, bleibt es im Auto. Sollte ich mir vielleicht
Nein, du
angewöhnen,
hast
mein Telefon
natürlich
gar nicht mehr
recht.
mitzunehmen. Hast du dein Telefon mit, Jochen, wenn du jagen gehst?
Ja, ich würde dir da auch total widersprechen.
Echt?
Also, wenn
Okay.
ich rausgehe zum Jagen, dann gehe ich raus zum Jagen, nicht zum Gucken. Das Gucken gehört ein Stück weit für mich dazu. Das sage ich jetzt so ganz plakativ, ne? Aber wir sind ja am Stammtisch. Ich gehe raus, weil ich Beute machen will. Und also ich nehme immer die Waffe mit. Ich setze mich nicht so auf den Hochsitz. Selbst wenn ich spekulieren will und gucken will, was unterwegs ist, ne? Um sozusagen die Planung zu machen. Habe ich immer die Kanone mit dabei. Das nehme ich schon immer so als Gelegenheit wahr, jagen zu gehen und auch Beute zu machen. Aber ich bin bei dir, das steht und fällt, also der gute Ansitz oder so steht und fällt nicht mit dem Jagderfolg.
Das ist richtig. Das würde ich jetzt auch
Sage ich auch
unterschreiben.
komplett mit.
Aber also sagen wir mal so, ich habe eigentlich auch immer eine Waffe mit, wenn ich ins Revier fahre. Es sei denn, ich mache Revierarbeiten und bin mehr damit beschäftigt, andere Dinge zu tun als sonst irgendwas, weil dann ist mir das zu.
Das wäre
Also
auch schneidig.
A ist das Ding dann im Weg und B im Auto liegen lassen, ist halt echt eine dumme Idee.
Ja, aber so Hecke schneiden mit Maus auf der Schulter, das hat was.
Naja. Dich fragt auf jeden Fall keiner, warum du die Hecke schneidest.
Ja, richtig.
Ja, aber Erntejagd ist ja momentan total drin. Aber vielleicht kann ja mal einer von den Leuten, die das hier hören, und wir haben gesehen, dass jemand ganz viel die erste Folge gehört hat tatsächlich, auch mal so in die Kommentare schreiben, wie jagt ihr denn? Was haltet ihr denn von Erntejagd? Und seht ihr das eher so wie ich? Also sprich, lasst uns die Fernwechsel absetzen oder seht ihr das irgendwie ganz anders? Würde mich mal total interessieren. Euch nicht? Nee, euch nicht. Beides dumm.
Immer.
Ja, würde mich einfach mal
Immer,
interessieren. Wir
immer.
versuchen ja, ich versuche ja hier immer irgendwie, oder beziehungsweise wir versuchen ja auch immer irgendwie jemanden hier mit einzubinden. Deswegen haben wir ja letztens auch gerade bei Instagram gefragt, was für Themenvorschläge ihr habt und da kommt bestimmt noch was von.
Ja, ist ja auch einfach interessant,
Ich hab da
andere
auch schon
Punkte zu
was,
sehen.
ja, ich habe da auch schon was eingetütet mit einer relativ bekannten Jagdschule, die hier Gast im Podcast werden wird.
Stark. Interessant.
Ja, ja.
Das macht Lust auf mehr.
Richtig, hoffe ich ja. Perfekt. Ja, aber tatsächlich erntejagdtechnisch erlegt habe ich da auch noch nie irgendwas, ehrlich gesagt. Ich habe immer das Glück gehabt, dass ich an den Fernwechseln saß, wo keiner ferngewechselt ist. Mhm. Aber, mein Gott.
Hast du es denn organisiert?
Ich finde es auch wirklich sehr anspruchsvoll.
Ich habe es nicht organisiert. Das ist tatsächlich eher so in dem Revier gewesen, wo ich früher gejagt habe.
Ach so, okay.
Und das Revier hat 1800 Hektar. Und ist sozusagen weniger Feld als mehr Waldrevier. Und da haben wir dann halt immer in den Fernwechseln im Wald gesessen, weil die ja normalerweise da irgendwann wieder reinwechseln. Aber da hatte ich nie Glück. Also von daher.
Ja. Aber manchmal ist ja so, wenn man es dann organisiert, dann ist dann aber trotzdem schön, wenn dann die Leute, die man da hingesetzt hat, was schießen. Dann nimmt man sich ja so ein bisschen zurück manchmal. Ne? Und dann also es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, gerade bei Drückjagden, selber erlebt. Aber der gute Organisator freut sich dann über den Jagderfolg seiner Gäste.
Ja, so sollte das, glaube ich, sein. Also.
Denke ich auch.
Ich freue mich sowieso immer, wenn jemand anders was erlebt. Finde ich sowieso total toll. Ich gönne das jedem. Aber so.
Ja, aber Jagdneid ist auch so ein bekanntes Ding, ne? Ich gönne das auch immer jedem, aber man hört da auch immer viel von.
So, welcher Hund hat denn jetzt schon wieder gesagt, Jagd, ich habe das Thema erwischt? Und Sinja, ich glaube, dein Hund möchte endlich jagen gehen.
Welcher?
Da weiß ich ja nicht, wer da gerade laut gibt.
Aber man das hört ist der Otto, der hat nichts, der darf nicht mit zur Jagd, der ist kein. Nein, der ist kein Phänotyp entsprechender Hund. Es ist ja ein Mischling aus Dobermann und deutscher Dogge. Aber mit hoch.
Tja, aber der hat auf jeden Fall scheinbar richtig Bock auf das Triggerwort Jagd.
Nee, das ist, weil die hier draußen immer noch mit den Häckselwagen unterwegs sind bei uns auf dem Hof. Mm. Und ja, als Dobermann zeigt er, dass er aufpassen kann. Auch wenn er aus dem Tierschutz kommt, das ist trotzdem mit in die Gene.
Macht ja nichts. Völlig egal.
Gut. Ja, brav, Otto.
Genau. Aufpassen ist immer gut.
Ja, aufpassen ist immer gut.
Wir sehen ja, ich habe gehört, du hast dir letztens gerade einen Schalldämpfer gekauft. Und ich weiß, Jochen hat damit viel zu tun. Jetzt würde ich ja gerne mal wissen, ob du alle Sachen beachtet hast, die Jochen dir jetzt erzählen könnte.
Also, ich kann euch ganz ehrlich sagen, was ich beachtet habe. Waffenkunde war im Jagdkurs so mit mein schlechtestes Fach. Ich glaube, das geht vielen Jägerinnen so. Ich bin zum Waffenladen meines Vertrauens gegangen, habe gesagt, ich brauche einen Schalldämpfer. Sag mir, was gut ist und baue es dort drauf.
Ja, ist doch gut. Ist doch super.
So, das war meine Art, den Schalldämpfer zu kaufen.
Ja, okay. Ja, so. Ähnlich wie bei mir. Ich habe auch immer, also ich sage ja auch immer grundsätzlich, es ist ein Rohr, es ist, hat ein Loch und da fliegt eine Kugel durch und es macht den Schall kleiner. Aber ich wette mit dir, Jochen kann uns bestimmt erzählen, worauf man hätte achten müssen, wenn man das Ding gekauft hätte, damit man vielleicht das Teil nicht wieder austauschen muss irgendwann.
Ich bin gespannt.
Ja, also ich bin Jochen. Ich jage, wie gesagt, seit 11 Jahren. Ich habe einen landwirtschaftlichen Hintergrund und arbeite jetzt bei einem Schalldämpferhersteller. Bringen wir quasi direkt in das Thema rein. Bei Schalldämpfern gibt es eigentlich als grundlegende Sache eine Sache, die ist unfassbar wichtig, wenn man sich mit dem Kauf von so einem Ding beschäftigt, dass man einfach weiß, dass ein Dämpfer mit Aluminiumanteilen eine Lebenszeit hat und dass der kaputt gehen wird. Wann das ist, hängt mit der Pflege zusammen. Das Wichtigste für so einen Schalldämpfer mit Aluminiumanteilen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Vollaluminiumdämpfer haben, wo das Innenteil, wo das Ganze mit der Dämpfung passiert und die Hülle aus Aluminium sind. Die haben so einen Herstellerdurchschnitt von einer Gewährleistungszeit von 2,5 Jahren und dann sind die quasi raus. Also man geht davon aus, dass sie nach 2,5 Jahren kaputt sind. Im britischen Force ist es meines Wissens so, dass die ohne Ansehen der Person einfach alle 2 Jahre die Dämpfer durchwechseln, weil die sagen, ab dann ist potenziell die Gefährdung zu groß und dann gibt es halt neue. Und in Deutschland ist es halt, ja, also ich finde leider so, dass es als Waffenteil gehandhabt wird, dass man es eintragen muss, man muss es wieder austragen, man muss einen Verschrottungsnachweis darbringen. Das macht das Ganze halt kompliziert. Es ist halt vor dem Gesetzgeber nicht einfach ein Rohr, als dass ich es auch betrachte, sondern ein Waffenteil mit den ganzen Schereien, die damit verbunden sind. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, den Dämpfer zu pflegen um damit über eine möglichst lange Lebensdauer zu kommen. Und die Pflege ist deswegen so wichtig, wenn ich schieße, verbleibt im Dämpfer Schmauch, Pulverreste, die mit der Luftfeuchtigkeit reagieren. Das Ganze wird eine hochkorrosive Lösung und greift das Aluminium an. Und immer in dem Moment, wo ich den Dämpfer dann zu Hause trockne, wird es wieder nur ein Pulver, weil die Feuchtigkeit rauskommt. Und ab dem Moment ist dieser Korrosionsprozess gestoppt und ich kann den Dämpfer einlagern sozusagen dann im Schrank. Na, jetzt ist natürlich die Frage, wie trockne ich so einen Dämpfer? Ich darf ihn natürlich nicht auf die Heizung stellen, weil es ist eine Waffe. Ich dürfte ihn auf die Heizung stellen, wenn ich die ganze Zeit daneben säße. Ja, also das ist schon mal die eine Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit ist, wenn dieser Trocknungsprozess halt nicht vollständig abgeschlossen ist und der Feucht in den Schrank geräumt wird, dann gammelt der da sozusagen vor sich hin. Also das A und O ist bei Vollaluminiumdämpfern, dass man sie immer trocknet und dass sie eine Lebenszeit haben. Das muss man wissen.
Feucht kommt jetzt immer nur, wenn ich auch geschossen habe, oder ist das auch feucht aufgrund von thermischer Veränderung? Also sprich, ich sitze jetzt draußen bei minus 5 Grad und komme dann wieder rein, dann wird es ja theoretisch auch beschlagen und auch feucht werden.
Ja, absolut richtig. Ganz genau. Wie bei einer Brille auch. Ne? Du musst nicht geschossen haben, das Pulver ist ja da drin und wenn es dann mit der Feuchtigkeit oder mit der Luftfeuchtigkeit reagiert, quasi du hast den Temperaturwechsel, dann geht es halt weiter. Das ist so, ja.
Was, Senior, wusstest du? Das hat dich dein Waffenhändler des Vertrauens über diese Thematik mal aufgeklärt? Würde mich auch mal interessieren, ob die Beratung soweit
ist. Also ich wurde über Thematiken wie Langlebigkeit und Aluminium und so aufgeklärt, ja. Was ich letztendlich gekauft habe, müsste ich nachgucken. er hat gesagt, es ist gut, ich soll es machen. Mein Partner hat sich eine Woche später den gleichen Dämpfer auch gekauft. Entweder haben sie sich jetzt eine goldene Nase verdient oder wir haben wirklich was Gutes gekauft.
Du, im Endeffekt, das ist auch nicht verkehrt. Also es gibt ja diese drei Linien, voll Aluminium, voll Titan und Hybride. Und Titan gibt es halt aus dem Grund, weil es nicht anfällig ist für diese Korrosionsthematik. Ne? Also diese korrosive Lösung, die ist da zwar drin, aber die kann das Titan nicht angreifen, weil es halt Titan ist. Und wichtig ist quasi nur, dass man das weiß. Dann kann man da ja auch mit umgehen. Der Unterschied ist halt, dass diese Voll-Aluminium-Dämpfer, die sind halt einfach viel günstiger als die Voll-Titan-Dämpfer. Ne?
Ich habe hier nebenbei gerade mal die Packung aus der Waffenkammer geholt. Steht ja bestimmt da drin. Ne? Schalldämpfer, Bedienungsanleitung, Pflegehinweis, Quick-Mount-System, Pipapo, Titan.
Titan. Klingt nach Fumarole.
Ich wage jetzt die Frage zu stellen, was steht denn da als Hersteller vorne auf diesem Label drauf?
Da steht ein Hersteller drauf. Ja, darf ich den nennen? Ich weiß es nicht. Ist das denn ja, sowas wie Schleichwerbung?
Vielleicht geben die uns ja Geld dafür, ist mir wurscht. Klar.
Ja, wenn die mir alle 5 Jahre einen neuen Schalldämpfer schicken, mache ich das gerne. Also, wir haben uns für einen Schalldämpfer von Svemco entschieden.
Gut.
Ja. Oh, der Jochen sagt, warum nicht bei mir?
Ich glaube, Svemco baut tatsächlich außenrum kein Titan, sondern innen, ne?
Ich glaube ja, irgendwie so war da was. Na, aber da kannte ich auch den Jochen noch nicht. Das heißt, mein nächster Dämpfer wird dann beim Jochen gekauft.
Du, alles gut. Der wird auch gut halten. Die bauen gute Dämpfer, da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Ne? Das Innenteil ist dann Titan. Die Außenhülle ist trotzdem noch Aluminium. Da trifft dann, also zumindest für die Hülle trifft dann, was ich gerade gesagt habe, wir bauen auch solche, ne, solche Hybride. Und wenn man das weiß, kann man damit gut umgehen, dann hat man da auch lange Freude mit dran. Das ist halt nur, ich beobachte das so, das ist so ein typisch deutsches Verhalten irgendwie, dass die Leute dann sagen, ich habe doch da so viel Geld für ausgegeben, ich will, dass das hält und funktioniert. Ne? Und man betrachtet das Ganze nicht so sehr als Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstand, ne?
Ich ehrlich gesagt aber auch nicht als Verbrauchsgegenstand betrachten, wenn ich mir angucke, was für ein Aufwand das ist, wenn ich den Gebrauchsgegenstand und Verbrauchsgegenstand ein- und austragen lassen will.
Ja, das ist irgendwie, das ist so widersinnig. Ne? In Skandinavien ist es einfach nicht der Fall. Ne? Da ist es halt als Rohr. Das gibt es im Baumarkt. Ne? Und dann schickt der Vater seinen Sohn einkaufen und sagt, bring Eier mit, Milch und Dämpfer. So sagt das Beispiel mein Kollege immer von der Arbeit, Christian. Und wenn der kaputt ist, geht er in den Müll. Dann gibt es einen neuen. Ne? Und hier ist es halt so, das goldene Ei mit Eintragen und Austragen und Verschrottungsnachweis, ja.
Ist ja vor allem auch einfach super viel Aufwand für die Ämter.
Ja, aber es passiert.
Ja.
Was passiert denn, Jochen, wenn man jetzt seinen Dämpfer Ewigkeiten mit Aluminium benutzt und niemals tauscht und einfach immer weiter schießt und ihn nie pflegt? Was passiert denn dann irgendwann?
Ja, ist eine super Frage, weil man sagt das halt so, ja, der geht kaputt, ne? Aber wie sieht denn kaputt gehen aus? Das haben die Hersteller verschieden gelöst. Es gibt Sollbruchstellen in Dämpfern. Also es kommt zu einer Schwächung des Materials, so kann man das grob sagen, ne? Das Eloxal, also das ist ja schwarz, ne, der Dämpfer. Das heißt, das ist eloxiert, um das Aluminium zu schützen. Ne? Wenn man jetzt damit schießt und vor allem auch viel schießt, dann durch die Wärmeausdehnung gibt es mikroskopische Risse, da geht die Korrosion rein und arbeitet sich dann durch das Aluminium, das Material ist geschwächt und wenn der nächste Druck, also die Schallwelle da durchgeht, dann kann das dann sein, dass dann eine Lamelle abbricht. Ich sage jetzt mal in einem soften Fall, ne? Oder ist schon vorangeschritten, ne? Sagen wir mal, der ist schon wirklich vor sich hin korrodiert, ne? Ansonsten hast du halt so, du kannst diese Korrosion sehen, das sieht so ein bisschen aus wie Karies, ne? Das kommt als erstes, dann irgendwann brechen dann die Lamellen. Und sagen wir mal, jetzt im allerschlimmsten Fall, ne, gibt es halt verschiedene Lösungswege von den Herstellern. Es gibt einige Hersteller, die das so gelöst haben, dass es eine Sollbruchstelle gibt, dass der Dämpfer nach vorne absprengt, damit keine Gefährdung für den Schützen entsteht, ne? Und es gibt andere Hersteller, die haben das so gelöst, dass die Außenhülle bristet, ne, zerbirstet und zu den Seiten hinwegfliegt. Das hat einfach so die Bewandtnis, dass das eine Überlegung ist. Vorne könnte Wild stehen oder potenziell eine Gefährdung für Wild entstehen. Die andere Überlegung ist, nach der UVV im Jagen darf bei der Schussabgabe neben der Mündung keiner stehen. Deswegen ist es okay, wenn die Hülle zerbirst und zur Seite schräg nach vorne wegfliegt. Hauptsache ist halt, dass für den Schützen keine Gefährdung entsteht und der irgendwelche Teile von einem explodierenden Dämpfer ins Gesicht kriegt. Allemal ist es aber so, dass das ein blödes Event ist für den Schützen, wenn so ein Dämpfer explodiert. Das ist mega scheiße. Da hat man erstmal genug so davon. Ne? Das sollte man halt vermeiden. Und das kann man eigentlich nur vermeiden, in meinen Augen, indem man regelmäßig in den Dämpfer reinguckt. Das sagen wir auch unseren Kunden so. Ne? Reingucken einmal im Jahr. Wie ist das? Wie ist der Zustand? Wie sieht das aus mit der Korrosion? Bei uns in der Firma bieten wir es auch an. Man kann Dämpfer zuschicken. Wir gucken rein, beurteilen das dann. Genau. Aber es ist eine sehr gute Frage. Ja, im
Das ist ja
Zweifel
verrückt. Ich
oder
hätte
im
jetzt einfach gedacht,
allerletzten.
der funktioniert dann halt einfach nicht mehr. So, Schuss ist wieder laut, Rückstoß ist wieder mehr. Okay, mein
Ja.
Schalldämpfer ist kaputt.
Ja. Nee, das ist auch super, dass wir darüber reden. Ich bin da auch echt froh drum, weil das muss man echt wissen bei Dämpfern, ne? Das ist nämlich genauso dieses Ding, man denkt, man schraubt ihn drauf und was soll daran kaputt gehen, ne? Aber da sind ja immense Drücke, ne? Die sozusagen durch das Brechen der Schallwelle in Wärme umgewandelt wird. Ne? Und dieser Druck muss ausgehalten werden. Wenn er nicht mehr ausgehalten wird, geht halt irgendwas kaputt.
Spannend.
Otto.
Ja, Auto
Jawohl.
hat da auch was zu sagen.
Ja.
Schade, dass wir nicht wissen, was er dazu sagen hat.
Der braucht auch einen Schalldämpfer.
Ja. Spannend. Wobei, ich glaube, dass ja eins der ersten Teile ist, die sich fast jeder Jungjäger kauft. Außer Sinja, die nicht. Die hat das ja später
Ja,
gemacht.
bei mir hat es ein bisschen gedauert, genau. Nicht, weil ich keine Lust drauf hatte oder so, sondern weil ich mir meine Waffe so ein bisschen zusammengebastelt habe. Und ja, mein erstes Stück habe ich tatsächlich mit der Mauser 98 von meinem Schwiegervater noch erlegt, weil ich da noch keine
Nein.
eigene Waffe hatte. Die habe ich mir geliehen.
Stark.
Irgendwann bin ich dann los und irgendwie war es auch nicht ganz so leicht, eine passende Waffe für mich zu finden, weil kurze Finger und ich wollte jetzt auch nicht 3.000 € für meine erste Waffe ausgeben, weil ich auch immer so ein bisschen dösbaddelig bin und dachte, boah, wenn du dann mit dem guten Holzschaft doch mal irgendwo hängen bleibst, dann, naja, hin und her
Dann kriegst du
geguckt,
das
was passt,
tatsächlich
was
besser
passt
aus dem
nicht.
Holzschaft wieder raus, wenn du irgendwo hängen bleibst, als aus dem Plastikschaft.
Ich glaube, ich wäre einfach trauriger
Du
drum.
kriegst das aus dem Holzschaft tatsächlich mit dem Bügeleisen wieder raus.
Aber jetzt ohne Quatsch, haben wir kurz die Gelegenheit, weil ihr habt
Ja,
mich jetzt
klar.
voll. Was für ein Setup führt Sinja?
Oh, jetzt geht's los. Sind ja hau raus.
Oha. Ich führe eine Vergara. Das ist eine B14 Stroke oder Stoke heißt die. Dann mein Schalldämpfer jetzt neuerdings, ja, den Svemco. Und ein Glas, warte, ich sage ja Waffen, ich weiß, ich habe eine Waffe, die schießt.
Na, im Zweifel ist das ein
alles
Handwerkszeug,
gut.
ne?
Ja, und warte, ich gucke gerade, was für ein Glas ich habe. Das ist irgendwas mit Ranger, glaube ich.
Ein
Ich
Steiner
schaue
oder?
mal. Ja, genau, ein Steiner Ranger.
Muss ja,
So
ich kenne
heißt
kein
es.
anderes Glas, was Ranger im Dings hat,
Genau,
oder?
ein
Cool.
2,5 bis 10 mal 50 ist
Ja,
mein
ist doch ein super.
Glas.
Super Glas, ist doch jagdlich super. Was für ein Kaliber hast du denn?
Ich habe die 308 Winchester.
308, super, Team 308, top.
Wobei, jetzt haben wir die Kaliberdiskussion losgetreten.
Ich wollte gerade
Ja,
sagen, jetzt geht's
ich
los.
finde, die müssen
Was
wir
ist das beste
unterschwellig in jeder
Kaliber?
Folge
Und
lostreten.
unterschwellig in jeder Folge, okay.
Ja.
Aber das
Also ich
Problem
muss
ist,
schon
wir können die
auch
gar nicht
sagen,
diskutieren, weil ich schieße auch 308.
ja, guck. Ist
Aber erst seit
schon
kurzem.
deutlich angenehmer als mit der Eulen Mauser 98 in 8x57 IS.
Du, mit der war mein Opa auch unterwegs.
Meine
Ja,
Durchgehwaffe ist
also
auch 8x57.
es ist ja auch, es ist und bleibt eine gute Waffe und auch die tut, was sie soll, auch wenn sie ein bisschen veraltet ist. Das ist halt einfach auch als etwas kleinere Person ein bisschen unhandlich, ne? Wenn ich überlege, die Mauser ist 30 cm kürzer als ich groß bin, ist halt echt nicht so komfortabel, nennen wir es mal so,
Ja.
ne?
Ich stelle mir das eh schwierig vor, für eine Frau tatsächlich die passende Waffe zu finden, wenn ich ehrlich bin. Also zumindest,
Ja, es geht
wenn die Frau
ja.
nicht genauso groß ist wie ich, nämlich 1,85 oder 89, irgendwie so.
Ist auch immer noch
Ja.
leider total selten, ne? Wenn ich Beratungsgespräche habe in der Firma, wegen Waffensetup oder so. Wir stellen ja auch Waffen zusammen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit einer Frau telefoniert habe. Also ich würde fast sagen, 99 oder 100% männliche Kunden, die ich am Telefon habe, so, ne? Die anderen, das weiß ich nicht, aber selten, dass mal eine Frau anruft.
Ja, wie gesagt, für mich war es auch nicht das Allereinfachste. Natürlich gibt es die angepriesenen Frauenwaffen, wo die Waffe dann halt aber ohne Glas halt auch einfach schon ihre 2.000 € kostet. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe im Februar knapp 3.000 € für meinen Jagdschein und das drumherum ausgegeben. Da habe ich nicht auch noch 2.000 € für eine Waffe liegen und muss mir dann noch
Ja.
für über 1.000 € ein Glas kaufen und nochmal für 1.000 € einen Schalldämpfer.
Ja.
Deswegen habe ich davon halt abgesehen, wurde dann ganz nett beraten und habe die Waffe gefunden. War
Toll.
zuerst so ein bisschen, naja, Aber als ich die dann das erste Mal im Anschlag hatte, wusste ich, okay, die ist super. Mein Partner hat sich jetzt gerade eine Browning gekauft, die hatte ich auch mal im Anschlag. Auch da muss ich sagen, für eine Frau eine ganz nette Waffe. Ja, gibt verschiedene, kommt immer auf die Frau drauf an, würde ich sagen. Mir ist halt aufgefallen, als ich vorher mit der Doppelbüchse von meinem Partner mal hin und wieder geschossen habe. Das war zum Beispiel eine Waffe, also ich bin nur auf dem Schießstand damit gewesen, die überhaupt nicht zu mir gepasst hat, weil einfach der Weg vom Schaft zum Abzug für meine Hand zu groß war und ich beim Schießen immer direkt nach unten rechts weggezogen habe.
Man sagt ja nicht ohne Grund, der Schaft schießt bei der Flinte, ne? Oder der Schaft trifft was.
Ja, irgendwie so, ne?
Genau.
Gab mal so einen Spruch.
Krass. Also ich erzähle euch jetzt noch nicht, was ich für eine Waffe führe, weil das hebe ich mir jetzt für die nächste Folge auf.
Das gibt's doch nicht. Das lacht, oder immer
Spoiler,
Aber
ich hatte sie schon im Anschlag.
ich kann euch ja schon mal sagen, meine Waffe ist auf jeden Fall nicht mehr original.
Ist sie denn neu gerade oder warum
Nee, die ist nicht
oder führst du
neu.
die schon länger?
Nee, die
Nee,
führt, also
gut.
die ist, also ich glaube, warte mal. Nee, ich habe auch, also angefangen habe ich tatsächlich mit einer Helejäger 10. Ne? Also hat sich schon so ein bisschen entwickelt bei mir. Aber die wird wahrscheinlich länger bleiben, weil
Okay.
die ist jetzt auch ein wenig. Also die ist nicht mehr Werks-Auslieferungszustand.
Okay, naja, gut. Dann freuen wir uns in der nächsten Folge drauf.
Ich finde, das machen wir jetzt immer so.
Geil.
Also so einen kleinen Cliffhanger einbauen, meinst
Genau.
du?
Kann
Ja,
ja auch
so
jeder hören,
bindet man
dass wir
auch
das
die
jetzt
Hörer
jedes
an
Mal so
sich.
machen. Ja, das war's dann mit der Folge heute vom Jägerstammtisch. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen das Endformat ein wenig ändern. Bei mir steht tatsächlich ab demnächst die Drückjagdsaison an. Und ich bin mit Jarvis jetzt relativ viel am Trainieren, damit er dann auch ein wenig mehr Kondition hat. Und der gesamte Dezember ist eigentlich voll mit Drückjagden. Dementsprechend. Schauen wir mal, was wir dann als eine der nächsten Folgen so an Themen haben werden. Sinja, was liegt bei dir an?
Also, ja, dreimal dürft ihr raten, ich werde nächste Woche bzw. im Laufe der Woche nochmal zur Erntejagd unterwegs sein. Dann sind aber auch die ganzen Schläge runter. Und im Dezember kann ich mich anschließen. Ich habe auch die ein oder andere Drückjagdeinladung bekommen und bin da auch schon sehr gespannt drauf. Ich war ja bisher immer nur als Treiber mit, wie es dann so wird, mal als Schützin dazustehen. Jochen, wie sieht's aus?
Ich habe leider nicht so viel praktische Themen, weil aus der Mangelung an Zeit kann ich kaum auf Drückjagden teilnehmen. Ich bin noch bei Messen eingeteilt, jetzt in der nächsten Zeit von der Firma aus, und habe als persönliches Projekt gerade eine Waffe vor der Brust, die ich mir aufbaue, umbaue, 17 HMR. Da geht es dann morgen auf den Schießstand, und dann so in den nächsten Tagen werde ich das so ein bisschen testen. Das ist das, was so am meisten ansteht. Und damit, liebe Freunde, sind wir auch am Ende unseres Podcasts. Mir hat es Spaß gemacht, uns hat Spaß gemacht. Wir danken fürs Zuhören. Immer fleißig in die Kommentare. Wir freuen uns über Zuschriften der Community, und wir verabschieden uns mit kräftigem Horido.
Horido.
Horido.